Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
Ärzte sind keine Kaufleute.
Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 35. Ich habe aufgeschrieben hier, dass es vor Sonnenaufgang wäre, aber es ist erstaunlicherweise...
Ja, es ist schon hell, ne?
Ja, ist krass, um die Uhrzeit,
das heißt, die kenne ich nicht.
Wie auch immer, es ist 7.20 Uhr an dem politisch äußerst trüben 30. Oktober 2018, wenigstens für Sozialdemokraten. Auf jeden Fall, die Aufnahme natürlich wieder mit unserem Facharzt für Podcastmedizin, Pascal Nolderik. Moin, Pascal.
Moin, moin.
Und zumindest jetzt aus der privaten Krankenstation heraus, weil irgendwie die ganze Familie irgendwie kränkelt und betreut werden muss und Herbstferien und sonst was. Philipp Schunke, guten Morgen erstmal allerseits. Während du wahrscheinlich noch den Restalkohol von der Wahlparty abbauen musst.
Naja, genau. Nee, gar nicht.
Gar nicht mehr? Nee. Also ich habe ja eher Augenringe aus, keine Ahnung, Depressionsgründen aufgrund der Wahl. Wir wollen in dieser Episode... Oder sagen wir so, wir hatten versucht, in dieser Episode relativ aktuell zu sein. Wir haben ein Interview mit der Rebecca Beerheide aufgenommen zum gesundheitspolitischen Herbst, wollten dann sehr aktuell bleiben und haben noch eine Aufnahme am Montag früh zu den Wahlen, zu den ersten Reaktionen auf die Wahlen in Hessen noch aufgenommen. Und dann überschlugen sich natürlich die Ereignisse gestern auch noch. Das heißt, wir werden da auch jetzt nochmal ein bisschen aktuell drauf reagieren. Aber bevor wir auf diesen ganzen Sturm losgehen, Pascal. Wir reden ja auch viel zu selten miteinander. Was gibt's denn bei dir Neues?
Ach, ich habe einfach super viel zu tun. Also so Privatleben hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ist gerade super stressig. Komme deswegen zu nicht viel anderem, bin auch ständig irgendwie, es ging jetzt ein bisschen dramatisch, ja, ständig müde.
Scheiße.
Naja, ist halt gerade mal so, ne? Was man noch irgendwie sagen kann, ich habe zum Beispiel die Hessenwahl deswegen auch abends gar nicht verfolgt. Wir hatten da irgendwie Gäste da und ich bin dann erst nach 21 Uhr dazu gekommen, mal auf Twitter abzuschauen.
Wow. Okay. Ja. Also so wirklich das gar nicht verfolgt. Also
genau, das war für mich schon auch cool. Hart, ne? Weil ich ja politisch ja doch sehr interessiert bin, aber war so für das eigene Seelenheil auch mal ganz gut, mal dann nicht irgendwie alle 30 Sekunden auf Aktualisieren irgendwo zu klicken, um irgendwas herauszukriegen, weil das ist ja doch eher Stress, auch wenn es vielleicht eher positiver Stress ist, ja. Aber und so war es halt einfach sehr entspannt.
Was man das noch kann man auch kann. Nur als Grüner so entspannt sehen. Ach, was soll's, ja, 18%, 20%.
Wo ist da der Unterschied?
Genau.
Ja. Was man noch sagen kann, ich glaube, ich hatte, vor 2 Wochen war ich dann noch nicht, ich bin jetzt ja in der jungen Kammer, der Ärztekammer Nordbaden hier, Mitglied sozusagen, festes, und hatte da meine erste Sitzung, die ist jetzt auch irgendwie, es war jetzt nur so eine lustige Besetzung, weil jetzt ja Kammerwahl ist nächsten Monat und dann löst sich auch die junge Kammer wieder auf, muss dann erst wieder konstituiert werden nächstes Jahr und so, aber... war jetzt einmal dabei und durfte da auch was vorstellen und das war schon irgendwie ganz lustig, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen so darüber zu diskutieren, die sich ja auch alle primär in der Weiterbildung oder kurz darauf befinden, was denn aktuell so schief läuft und was wir vielleicht auch anders sehen als die älteren Ärzte, die irgendwie in der Kammer sind. Genau. Bei dir so?
Ja, ganz aktuell, wo du sagst, du bist so müde, ich habe ja vor kurzem noch dieses seltsame Spiel ausprobiert auf dem iPhone irgendwie da hatte ich noch Zeit, totzuschlagen. Und da konnte man Ärzten und Pflegekräften, also man musste die ja, durfte die nicht immer arbeiten lassen, dann konnte man entweder einen Pausenraum bauen, man konnte ihnen Kaffee geben, man konnte ihnen, wenn es ganz schlimm ist, Red Bull geben und wenn es ganz schlimm ist, hatte man eine ganze Reihe von Medikamenten, die man denen einwerfen konnte. Also
großartig.
Lässt tief blicken, wie auch immer.
Ja.
Naja, ganz aktuell, wenigstens heute, ist so ein Ding, was mich mal wieder aufgeregt hat, aber hier China lockert ja das Verkaufsverbot von Tigerknochen und Nashornhörnern. Weiß nicht, ob du das... Ich bin wirklich in den falschen Filterblasen, ganz ehrlich. Ich muss wahrscheinlich mehr Kochsendungen oder sonst was abonnieren, weil ich kriege... Das Zuversicht in die Menschheit wird bei mir ganz schön eingeschränkt. Wie auch immer das...
Tierdokus.
Meinst du es gut? Ja, da wird aber sofort auch wieder darauf dieses Thema eingegangen. Wie auch immer, diese Meldung ging ja gerade über meinen Twitter-Feed. Das Problem ist ja für mich, dass wir hatten das letzte Woche ja mit der WHO, dass die im International Classification of Diseases, also im ICD-Code, die traditionelle chinesische Medizin mit aufnehmen will. Und damit macht sie sich zum Mitverantwortlichen für diese Entwicklung. Wenn man eine klare Haltung gegen Quacksalberei aufgibt und so eine Appeasement oder die Grenze nicht mehr hart zieht, dann muss man sich nicht darüber wundern, dass diese Grenze dann auch überschritten wird. Und das ist jetzt in diesem Fall die Knochen von Tigern und das Mehl von den Nashornhörnern. Aber wo soll denn dann Schluss sein? Also das ist ja immer diese grundsätzliche Geschichte. Wenn man das einmal aufgeweicht hat, ist ja auch für jeden Mist Tür und Tor geöffnet. Aber anderes Thema. Sonst ist mein Alltag zurzeit sehr vom Krankenhaus geprägt. Und vom Kinderarzt, ja, weil hier Kinder krank, der eine hat ja Pankreatitis und mein Vater ist ja leider immer noch mit diversen Komplikationen im Krankenhaus. Und ich muss auch sagen, ich hatte das auch wieder vergessen, so ein Durchgangssyndrom ist interessant.
Sportlich, ne?
Ja, es kann ganz schön abgehen. Naja, wie auch immer. Mhm. Nee, und ansonsten, ich hatte ja die Veranstaltung der Versorgung zwischen Evidenz und Wunderheilung. Ich fand es angenehm, es war eine spannende Diskussion, kamen gute Impulse bei raus. Ich stelle aber auch immer wieder fest, man braucht Publikum eigentlich nicht. Also die Diskussion, ich habe bei der ich werde einen Link reinpacken, da kann man sich nachhören, aber ich habe die ganze Detail, wo.
Trotzdem danke an alle, die gekommen sind.
Ja, natürlich, das anders. Die Leute wissen auch wenig, ist auch egal. Es war halt tatsächlich, und die Leute, die da waren, die wissen auch, wovon ich rede. Die Diskussion brach sofort ab. Seltsames Feld hinein, als dann die Diskussion ins Publikum geöffnet wurde. Und die Sache ist, ich habe vorher schon so ein paar Leute angeguckt und sozusagen denen so flehentlich das Mikrofon angeboten, aber die wollten halt nicht, ne? Und dann haben sich halt irgendwie andere gebildet, wie auch immer. Jetzt aber zu unserer aktuellen Situation. Wir haben mit der GMP-Freundin und der Leiterin der politischen Redaktion beim Ärzteblatt und der Vorsitzenden des Journalistinnenbundes zum gesundheitspolitischen Herbst uns verabredet. Inzwischen sind aber jetzt 3 Gespräche zusammengekommen. Einfach aufgrund der aktuellen Situation, zunächst der Hessenwahl insgesamt und dann natürlich der Geschichten, die sich am Montag dann noch entwickelt haben. Insofern folgen jetzt 3 kleine Diskussionen, kleine Impulse mit der Rebecca. Und fangen wir mal von hinten an, und zwar mit den Ereignissen, die sich gestern erst entwickelt hatten. Und die Aufnahme fand heute Morgen auch um 7.30 Uhr zu Unzeiten statt. Nochmal danke, dass da überhaupt wir die Rebecca erreichen konnten. Und ich würde sagen, ohne weitere Vorrede steigen wir einfach mal ein. Ja, erneut. Es ist so schön, wir reden ja jeden Tag miteinander. Hallo Rebecca.
Ja. Komisch, ja.
Morgen auch von mir.
Ja, guten Morgen Pascal, hallo.
Ja, nachdem wir also über den gesundheitspolitischen Herbst gesprochen hatten und auch eine erste Einschätzung der Hessenwahl, unsere Hörerinnen hören das dann später noch, bekommen haben, müssen wir ja noch ein bisschen auf die Ereignisse von gestern noch eingehen. Fangen wir doch mal naiv an. Was ist denn überhaupt passiert? Das weiß ja vielleicht noch nicht jeder.
Naja, also
wie, es weiß noch nicht jeder. Also, ich würde gerade sagen, also wer jetzt nicht irgendwie völlig ohne Neuigkeiten durch die Welt läuft, also weder Smartphone besitzt, noch irgendwie Laptop oder Radio oder Fernseher, der wird das mitgekriegt haben, dass Merkel ganz plötzlich, also schien es zumindest, gesagt hat, dass sie nicht mehr kandidieren möchte für den Parteivorsitz. Das ist ja erstmal nur die erste Nachricht. Dann hat sie zweitens auch gesagt, dass sie auch dass dies ihre letzte Amtszeit als Kanzlerin ist. Das ist meines Wissens so ein bisschen unterschlagen worden oder zumindest in den Berichtsquellen, die ich so gelesen habe. Und drittens, und das ist noch mehr unterschlagen worden, auch, dass sie danach keine anderen politischen Ämter mehr anstreben werde. So, das fand ich schon bemerkenswerte, hat sie auch so gesagt, erstens, zweitens, drittens. Schon eine bemerkenswerte Dreierkombination. Ich fand es auch ganz lustig. Ich stand so auf Station, hatte natürlich wie immer mal so ein bisschen News zwischendrin gecheckt. Ja, süddeutsche.de und
so?
Dann.
Ja.
Ja, ich zumindest. Also man macht das sicherlich nicht so. Ich musste damals auch bei der IT um Erlaubnis bitten, dass die mir die Seite freischalten.
Ach so.
Ja, die war eigentlich gesperrt. Naja, hat funktioniert. Okay. Ich hab das dann meiner Oberärztin gesagt und sie war auch so völlig unglaublich, so was? Echt, dass ich das noch erleben darf? So. Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals gar nicht geglaubt, dass der Kohl irgendwann mal abtritt und fand direkt diese Analogie auch ganz passend.
Ja, wobei, wenn man da nochmal kurz sagen würde, Merkel macht das jetzt ja klüger, sie lässt sich nicht abwählen oder irgendwie durch irgendeinen ganz schrecklichen Wahlkampf zerren, sondern eben entscheidet das jetzt selbst. Das ist das eine. Das zweite, wo ich Sorge vor habe, so ein bisschen ist, dass wir natürlich jetzt die auch in ihrer weltpolitischen Bedeutung, das auch mal so zu sagen, das kriegen ja auch die anderen mit, um es mal so klar zu sagen. Und dass es dadurch natürlich dann auch die Frage ist, ob wie viel Einfluss sie noch hat oder ob sie befreiter ist, weil sie diese ganze Partei nicht mehr hat. Und ich glaube, das ist jetzt die Überleitung zu, wie das dann so weitergeht. Es ist natürlich jetzt so, dass wir die ganzen November bis zu diesem 7. Dezember werden wir jetzt eine fürchterlich lange Personaldiskussion haben. Also wenn ich jetzt auf meinen Kalender hier in meiner Küche gucke, von der wir gerade telefonieren, haben wir quasi 6 Wochen jetzt, in der wir jetzt wild spekulieren und sämtliche Leute irgendwie sagen oder vielleicht zürzt sich das auch zusammen auf 2 Kandidaten oder eine Kandidatin und weiß ich nicht, wer von den Herren sich da durchsetzt, die jetzt gerade im Gespräch sind. Und das wird also gut, es wird CDU-intern einen großen Wahlkampf geben, aber der auch medial groß begleitet wird. Und wir haben in der Zeit 2 Bundestagswochen, einmal eine Haushaltswoche, also das ist Ende November und dann eben jetzt kommende Woche eine normale, reguläre Sitzungswoche. Also da geht halt dann auch echte Politik in der Form unter. Aber wir haben halt auch insgesamt nur noch 3 Bundestagswochen jetzt in diesem Jahr. Also von daher so Sachpolitik jetzt auf der Bundestagslesungsplenarebene werden so ein bisschen untergehen, denke ich mal. Und aber im Hintergrund wird weitergearbeitet und das eben auch zur Link zur Gesundheitspolitik. Also die Ministerien arbeiten ja weiter und im Gesundheitsministerium Herr Spahn ist ja auch gut im Thema drin, also von daher läuft da viel, wobei halt auch nicht jetzt mit 100% oder 120% Gesundheitspolitik, sondern halt viel Parteipolitik, für ihn jedenfalls.
Na, wir haben ja die verschiedensten Ebenen, also BBC, CNN unterbrachen ja sogar ihre Sendung, um das mitzuteilen. Das zeigt ja auch die Europa- oder vielleicht sogar globalpolitische Dimension dieser Entscheidung. Mein Problem ist eher, dass je nachdem, wer sich von den Kandidatinnen durchsetzt, also von den 3,5 Flasche tatsächlich ja noch immer noch nicht richtig positioniert und wer weiß, wer da noch dazukommt, dass eine Kanzlerschaft einfach nicht mehr haltbar ist. Also wenn sich Merz durchsetzt, dann wird eine Kanzlerschaft Merkel dann auch nicht mehr haltbar sein in der Länge, wie sie sich das vorgestellt hatte.
Ich glaube, das wird sie sich auch nicht geben wollen, ja. Ich meine,
ja, genau.
Es wird ja immer so gesagt, dass sie ihn rausgedrängt hat. Ich meine, mich da recht zu erinnern, dass er das schon eher selbst abgegeben hat, weil er irgendwie keinen Bock auf diese Frau an der Spitze hatte, ja. Und das ja auch irgendwie immer für einen Fehler der Geschichte gehalten hat, ja. Aber das, wenn der sozusagen das Ganze dann übernimmt, dann würde sie auch sagen, also mit dem im Rücken möchte ich hier nicht noch Kanzlerin sein.
Ja, das also muss ja auch ein gutes Tandem sein, ne? Das muss ein gutes Tandem sein in der Form und gleichzeitig, also weil Parteiführung und eben auch Kanzlerschaft sind dann schon zwar unterschiedliche Dinge, aber trotzdem muss das ein gutes Tandem sein, was auch eben auch Zukunftspolitik angeht und die Kommentierung aktueller Politik, das gehört ja dann dazu, also beziehungsweise, dass man dann, wenn jetzt in der Regierungsfraktion, also auch gemeinsam mit der SPD, nicht zu vergessen, die gibt es ja auch noch, und dass wenn das dann zusammen nicht funktioniert, dann wird es schon kompliziert, wenn nebenbei eben Parteiprogramme oder Grundsatzprogramme neu ausgearbeitet werden und die Regierung etwas tut, was gar nicht so mehr zum Grundsatzprogramm kompatibel ist. Hm. Und dann wird es die ganze Zeit auch einen Wahlkampf geben, um nicht zu vergessen. Also da wird ja jemand Neues an der Parteispitze auch versuchen, die ganze Zeit sich dann abzugrenzen zu dem, was eine Bundesregierung tut. Und ja gut, es werden dann wilde Zeiten und ich bin mir dann nicht mehr sicher, ob wir dann noch wirklich erleben, also im Sommer soll es ja eine Überprüfung des Koalitionsvertrages geben, wo man dann mal so einen Strich drunter macht und mal guckt, was haben wir gemacht, wollen wir weiter zusammen das machen. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich Sommer erleben oder weiß ich nicht, Februar vielleicht. Also muss man da mal gucken, wie das aussieht.
Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt sehr kritisch auf die weitere Entwicklung der gesundheitspolitischen Debatte. Also wir haben ja nicht nur die Auseinandersetzung, die jetzt in der Union stattfindet, wir haben ja auch dann den jetzt gesteigerten Druck ja auch auf Seehofer, wir haben den gesteigerten Druck auf die SPD, auch da zum Neuanfang zu kommen in irgendeiner Form oder einer Neuaufstellung, Neupositionierung zumindest. Und in dieser Atmosphäre, also ich meine jetzt nicht die eigentliche Weiterbearbeitung der Gesetze auf ministerieller Ebene, sondern eher auch sozusagen die politische Debatte über verschiedene relevante Themen. Also wir haben ja auch Themen mit der Widerspruchslösung oder Themen der pränatalen Bluttests, die eine offene Auseinandersetzung im Bundestag brauchen. Ich sehe nicht, dass diese Debatte in quasi Wahlkampfzeiten, klar, parteiintern Wahlkampfzeiten, sinnvoll, sachlich oder zielführend geführt werden kann. Ja, und wie sinnvoll die laufenden Gesetzesvorhaben jetzt weiter bearbeitet werden können, das kann ich auch nicht einschätzen.
Also immer so der Ministerialapparat, der ist ja da und der arbeitet ja auch daran. Also das würde ich dann schon auf der einen Seite, das hatten wir ja auch gesehen in der Zeit, wo es so lange gedauert hat, bis wir dann eine neue Regierung hatten. Das war ja, darf man ja nicht vergessen, das ist ja auch gar nicht so lange her. Und also wir hatten ja, ja, wir leben ja jetzt fast über ein Jahr schon etwas wilde Zeiten in Deutschland, was Politik angeht, das sind wir ja nicht gewöhnt. Also wenn man so die Ministerialbürokratie arbeitet, ist es, glaube ich, für die nur einfach auch wichtig, dass zum Beispiel eben jetzt der Haushalt beschlossen wird Ende November, damit man eben auch da weiterarbeiten kann. Gleichzeitig ist natürlich damit auch eine für viele Projekte eine Marschrichtung vorgegeben, die dann kommendes Jahr so stattfindet, die eine mögliche neue Konstellation dann auch durchsetzt, also umsetzen muss und nicht in der Form weiter stoppen kann. Also das ist insgesamt so gerade ein bisschen, glaube ich, eine komplizierte Angelegenheit auch für die Bürokratie. Aber ich meine, im Endeffekt, im Hintergrund läuft das. Also wir haben ja auch funktionierende Landesregierung, wir haben eine funktionierende Bürokratie. Also von daher denke ich mal, ist natürlich der vorne, Deep was State. Im Schaufenster vorne passiert, ist schwierig. Es ist natürlich kompliziert gerade. Aber gleichzeitig weiß auch jeder, neuer Wahlkampf wird ganz kompliziert für alle Parteien. Vielleicht für die Grünen nicht, aber insgesamt für alle Parteien wird ein neuer Wahlkampf nicht ganz so einfach.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass du, ich habe das gestern nämlich im Deutschlandfunk-Podcast, den ich noch gehört habe, Politik-Podcast, als auch der Tag.
Den hatte Rebecca, glaube ich, auch empfohlen. Habe ich dann auch sofort mir
angeschaut. Genau, ja, der ist auch sehr gut, genau. Ich hatte dann noch so gefragt, so, hey, ich glaube, das mit der Sacharbeit wird eher schwierig. Ich finde es ganz, ganz cool, dass du das irgendwie so ein bisschen anders darstellst, weil ich diese andere Meinung oder diese andere Auffassung davon auch gar nicht so noch präsent gehört hatte. Was mich aber schon interessiert, was natürlich auch alle erwähnt haben, weil er es ja natürlich auch selbst gesagt hat, wir haben jetzt aktuell 3 Kandidatinnen und Kandidaten, die irgendwie eine realistische Chance haben. Ja, wie realistisch schätzt du denn die Chancen von unserem guten Gesundheitsminister Jens Spahn ein, sich da im Parteivorsitz durchzusetzen? Ich meine, ich erinnere mal ganz kurz, damit das nochmal so in der, er hat sich ja schon mal sozusagen gegen den damaligen Gesundheitsminister Hermann Gröhe durchgesetzt auf einem Parteitag.
Ja.
Um eben gewählt zu werden und hat damit auch sozusagen, das war ja sozusagen eigentlich der Wunschkandidat von Merkel für diesen Posten, hat er schon mal irgendwie für Furore gesorgt.
Ich glaube schon, dass das, also ich bin mir gar nicht sicher, also das mit dem Friedrich Merz, das ist natürlich ein sehr, das wurde in diesem Podcast, fand ich sehr interessant beschrieben. Das war mir zum Teil gar nicht mehr ganz so präsent, was dazu gerichtet wurde. Ich denke aber, also sag mal so, Spahn hat natürlich dadurch einen ganz krassen Konkurrenten bekommen, würde ich so sagen. Also die Merkel Freunde und Freundinnen in der CDU haben ja eine Kandidatin und können sich eben darauf positionieren. Und alle anderen sind natürlich jetzt so, werden dann sicherlich hin und her gerissen zwischen Merz und Spahn. Ich denke aber andererseits, der Merz ist auch, also es wird natürlich jetzt auch viel diskutiert werden. Was hat er denn eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe heute Morgen in einem anderen Radiosender auch schon viel darüber gehört, dass er natürlich bei einem also großen Wirtschaftskanzlei war, sehr viel Geld verdient hat und auch bei BlackRock, das ist so eine, oder ich weiß gar nicht ganz genau, wie die heißen, BlackRock, aber das ist so eine Private Equity Firma, die nicht simpelig sind, sagen wir es mal vorsichtig so. Und da war er im Top-Management. Also da muss man natürlich dann auch drüber sprechen, inwieweit ist das noch sozial und inwieweit passt das dann zusammen noch in der Form. Und aber natürlich hat das gleich mal so ein bisschen elektrisiert und ich bin sehr gespannt. Also ist es die beiden Spahn und Merz kommen ja aus dem gleichen Landesverband. Wenn der Ministerpräsident Laschet sich auch noch aufstellt, also 3 Herren aus NRW, dann ist ja die Frage, was ist da los? Könnt ihr euch nicht einigen? Und gut, das wird natürlich eben der Wahlkampf sein, den wir die kommenden Wochen erleben. Und da ist schon die Frage, ob sich einer von beiden doch aus dem Rennen rauszieht. Und soweit ich weiß, jetzt also Stand heute Morgen, weiß ich nicht genau, ob jemand von den 3 den schon vor der Kamera stand und gesagt hat, ja, hier bin ich oder hier, ich kandidiere. Also es ist ja bisher auch Hörensagen. Also der Einzige, der gestern da vor die Kameras trat, wirklich war der Laschet, der sagte, er überlegt dann noch erstmal Inhalte. Wobei das ist, glaube ich, eher so eine, ich bin überrumpelt worden Geschichte.
Naja.
Und wer dann gleich abgewunken hat, wer ja auch immer als Kandidat auf dem Schild steht, ist ja der Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der Ministerpräsident, und der hat gleich gesagt, nee, macht er nicht. Und somit wird man mal sehen. Ich weiß nicht, ob heute dann der Tag ist, wo sie dann plötzlich, oder vielleicht auch morgen, der Tag ist, wo dann plötzlich die 3 vor der Kamera stehen und sagen, hier, ich will, und dann geht's los. Also Gut, spannende Zeiten auch für Menschen, die in der CDU sind, weil sie einfach sowas auch nicht kennen. Also man aus der SPD und aus den Grünen, da kennt man das ja, oder bei anderen Parteien, dass es eben verschiedene Kandidaten gibt und dann ein gewisser Wahlkampf auch intern stattfindet, was ja auch gut sein kann, also für eine parteiinterne Demokratie. Aber das wird sicherlich interessant. Zu deiner Ausgangsfrage, wie ich Herrn Spahn die Chancen einschätze. Also wie gesagt, ich glaube, der hat da einfach eine ganz klaren Konkurrenten bekommen, aber eben dieses, er hat wirklich da die Jungen auf seiner Seite und eben er ist in der aktuellen Politik, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt strategisch denkt, er sitzt, wenn er den Gesundheitsministerposten behält und gleichzeitig Parteivorsitzender ist, dann sitzt er mit am Kabinettstisch und das ist natürlich auch sehr attraktiv und gleichzeitig kann man auch sagen, es ist attraktiver, jemanden zu haben, der da so außen rum schwirrt wie der Merz, der jetzt nicht so direkt so eingebunden ist, wobei das die Kramp-Karrenbauer als bisherige Generalsekretärin auch nicht ist. Also das müsste man sich dann strategisch überlegen als Wähler oder als Delegierte der CDU, was man denn da jetzt momentan für die nächsten, wie viel auch immer Monate haben möchte.
Ja, es gab jetzt ja auch schon so einzelne Forderungen zu einem Mitgliederentscheid der CDU. Ich glaube ja nicht so ganz, dass sie sich dazu durchringen werden, einen solchen zu tun, ja, weil die ja doch eher bisschen skeptischer sind, was solche modernen Formen von Demokratie angeht.
Ich weiß auch nicht, aber, dass sie das in ihrer Satzung drin stehen haben muss. Bin ich mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher.
Genau, weil das wäre ja sicherlich etwas, wo man auch, wo das Establishment, das klingt mir so falsch, ne? Ich meinte eher so die Gremienstruktur der Partei sicherlich ein bisschen Sorge hätte, dass sich da eher eine andere Wutbahn bricht, ja. Weswegen man das ja möglichst verändern wollen würde, weil das unberechenbarer ist als so ein Parteitag, wo man ja doch irgendwie weiß, wer kommt und wen man beeinflussen kann.
Ja, aber Parteitage sind auch immer unklar, weil sobald jemand eine flammende Rede hält, dann kann ein Parteitag auch mal ganz schnell ganz anders reagieren, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Einzige, der so richtig gut flammende Reden halten kann von den bisher drei Bekannten, ist ja eigentlich Merz, ne? Der ist der konnte ja, das ist ja wirklich ein begnadeter Rhetoriker von den drei. Wir werden es herausfinden.
Genau, es wird ein spannender Herbst werden.
Wir erleben wilde Zeiten seit der vergangenen Bundestagswahl, ja.
Bevor wir dich entlassen, mir fällt nicht noch eine andere Sache ein, die wollte ich sowieso erwähnen. Jetzt, wo wir dich dabei haben, können wir das natürlich machen, während du da bist. Und zwar können wir dir ja gratulieren. Und zwar 10 Jahre berichtest du schon zur Gesundheitspolitik. Also, herzlichen Glückwunsch.
Richtig, danke schön.
Ja, danke.
Ja, auf die nächsten 10.
Beim nächsten Mal.
Ja. Am 20. Oktober war es soweit, genau.
Was für eine Zeit für gesundheitspolitische Berichterstattung. Naja,
viele, viele neue Dinge und wir haben, glaube ich, noch spannende Zeiten vor uns, ja.
In diesem Sinne, ich wünsche dir erstmal noch eine schöne Restwoche, wird bestimmt eine spannende Woche werden und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Und weil Zeitsprünge ja überhaupt nicht irritierend sind für Hörerinnen und Hörer von Podcasts, folgt jetzt die Aufzeichnung von letzter Woche mit der Rebecca Beerheide zum Thema gesundheitspolitischer Herbst. Viel Spaß dabei.
Deutsches Ärzteblatt Beerheide, guten Tag.
Ja, Rebecca, Philipp hier. Hi.
Ja, hallo Philipp, hallo.
Den Pascal habe ich noch nicht.
Ja, Pascal, ja.
Hallo, so, ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr gestresst, jetzt ich jetzt um 4 Uhr
gesagt habe. Station immer stressig, aber sollen wir direkt loslegen? Also sag mal, Rebecca, angesichts der erneuten Diskussion zur Koalition Bayernwahl, Hessen kommt ja auch noch das Wochenende, ist da Gesundheitspolitik überhaupt noch irgendwie auf dem Fokus oder ist das hinten runtergekippt wie so häufig?
Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, dass in der Gesundheitspolitik eigentlich ganz gute Laune herrscht, würde ich sagen, unter den Gesundheitspolitikerinnen und Politikern, die da schon lange dabei sind. In der Gesundheitspolitik passiert ja eigentlich auch ganz viel und Herr Spahn hat sich ja da so ein bisschen darauf verlegt, also möglichst viel Sachpolitik zu machen und Dinge umzusetzen und sich ja auch gar nicht an dieser aktuellen innenpolitischen Diskussion um Nachfolge oder um Koalitionswechsel oder Ähnliches zu beteiligen. Also von daher glaube ich, dass eigentlich Gesundheitspolitik unterm Radar so ein bisschen auf jeden Fall weiter gemacht wird und sehr, sehr viel passiert. Und gleichzeitig kann man eigentlich auch jeden Tag zu jedem Mini-Vorschlag aus dem Koalitionsvertrag oder Ähnliches was von Spahn in den Medien lesen. Also von daher ist es definitiv immer sehr präsent noch, auch wenn diese ganzen Personaldiskussionen einfach vieles überlagern, was halt immer wieder schade ist. Aber ich glaube, es ist eigentlich die Laune gut zwischen den Gesundheitspolitikern aus meiner Sicht.
Du hast wie wir beide finden, also Philipp und ich, einen wunderbaren Artikel geschrieben, zusammenfassend über den gesundheitspolitischen heißen Herbst sozusagen. Heißer Herbst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber über das, was so auf der Agenda steht für den Herbst. Und ich habe den, glaube ich, zuerst tatsächlich in der Druckversion im Deutschen Ärzteblatt gelesen und Philipp, glaube ich, hatte ihn online gelesen. Gibt es also beides, wir werden ihn auch verlinken. Vielleicht magst du ja so einen ganz kurzen, sofern es möglich ist, Überriss geben, welche Vorhaben stehen denn auf der gesundheitspolitischen Herbstagenda?
Ja, da sind einige Sachen jetzt drauf, weil es eben viel passiert, oder so im Sommer viel auch an Gesetzen gearbeitet wurde. Also zum einen halt das Versichertenentlastungsgesetz, was jetzt schon beschlossen wurde vor einer Woche oder vor, dann wenn wir senden, 2 Wochen. Und dann eben vor allem, was jetzt ganz viel diskutiert wird, ist ja dieses Terminservicestellen- und Versorgungsgesetz, dieses TSVG, das sich immer so ein bisschen wie so ein Sportverein anhört, finde ich. Und also immer sowas irgendwie mitschwingt. Und da ist ja wird ja sehr viel diskutiert. Da geht es ja vor allem um diese, für die Ärzte jetzt, um die Sprechstundenzeiten, die erweitert werden sollen. Und für Patienten interessant ist, dass diese Terminservicestellen ausgebaut werden sollen und auch diese Rufnummer 116, 117 bekannter werden soll, aber eben auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen sollen. Und das ist jetzt also ein Punkt. Dann haben wir natürlich auch noch die Pflege nicht zu vergessen. Hier soll es eben dieses Gesetz zu den Pflegeuntergrenzen geben, Pflegepersonaluntergrenzen. Und es soll auch einiges eben auch in der Finanzierung der Pflege verbessert werden. Und dann danach kommen halt die ganzen ethischen Themen. Also sagen wir mal so Widerspruchslösung bei der Organspende, aber eben auch bei den vorgeburtlichen Bluttests auf Trisomie 21. Diese Diskussionen laufen ja also auf der ethischen Ebene auf jeden Fall im Hintergrund weiter. Wobei man bei der Organspende natürlich auch noch diese Organisationsform von Organspende hat. Das ist ja eher das Gesetz, bevor die ethische Debatte stattfinden soll. Mhm. Also somit haben wir eigentlich relativ viel auf dem Kalender. Jetzt ist natürlich auch gleichzeitig noch Grippeimpfzeit. Das heißt, momentan in diesen Wochen lässt sich jeder Gesundheitspolitiker, der oder die was auf sich hält, gegen Grippe impfen und sagt dort auf jeden Fall, das sollten wir machen. Und da hatten wir ja Anfang des Jahres die Diskussion um diesen Vierfachimpfstoff und der jetzt eben in dieser Saison zum ersten Mal dann auch auf Kassenkosten von allen getragen verimpft wird.
Fangen wir doch mal, wir könnten jetzt ja über alles diskutieren, das schaffen wir aber gar nicht, auch zeitlich nicht. Fangen wir doch mal mit dem an, was du auch als Prominentestes beschrieben hast, das TSVG, der Sportverein. Das regelt ja eine Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte, die wir hier auch schon mal im Podcast, ich weiß nicht, die Episode, wir werden es reinschreiben, schon mal angerissen hatten, sondern so ein bisschen Überblick gegeben hatten. Soweit ich das überblickt habe, war jetzt keiner der vielen Ärzteverbände, die es gibt, so richtig Fan davon. Magst du vielleicht mal zusammenfassen oder uns erzählen, welche Ärzte sich worüber beschwert haben und wer sich dann vielleicht doch auch durchgesetzt hat mit seiner Kritik?
Also das Gesetz berührt eben, wie gesagt, viele kleinteilig, also sehr kleinteilig, hat viele kleine Teile drin und ich glaube, die Ärztevertreter hatten halt vor allem gehofft, nach einigen Ankündigungen von Spahn, dass die Entbudgetierung kommt, also das heißt, also keine Budgetdeckel mehr auf verschiedenen, auf vor allem so Basisversorgerleistungen drauf sind. Und dazu konnte sich bisher die Gesundheitspolitik noch nicht durchringen. Vielleicht kommt da noch was, man weiß es noch nicht so genau, aber was besonders eben im Fokus steht unter den der Diskussion der Ärzteverbände, ist eben diese Erweiterung der Sprechstundenzeiten. Das heißt, im Bundeswandelsvertrag Ärzte wird geregelt künftig, dass es statt 20 Stunden für einen vollen Arztsitz, also 20 Stunden, die man einen GKV-Patienten behandelt, sollen es eben 25 Stunden pro Woche werden. Und das ist eine Ausweitung, wobei man muss halt auch sagen, wenn man sich die ganzen Studien oder die Zahlen anguckt, auch die Abrechnungszahlen anguckt, die meisten Ärzte, die Vertragsärzte sind, die GKV-Patienten versorgen, die sind schon bei über 20, 25 Stunden. Also das heißt, es gibt eigentlich nur wenige, die das jetzt nicht machen, also nicht so viel, also einen vollen Arztsitz haben, aber eben nicht diese Zahl an Stunden leisten. Und weil man normalerweise sagt, ungefähr ein niedergelassener Arzt arbeitet ungefähr 52 Stunden pro Woche. Und dann ist es halt, das ist halt so ein Punkt, aber was sich jetzt schon eben abgezeichnet hat, dass nach einer ersten Fachanhörung, so nennt sich das, da haben sich die Hausärzte und die Kinderärzte schon mal durchgesetzt, dass die nämlich zum Beispiel aus dieser Stundenregelung ausgenommen sind, sowie auch bei einem anderen Teil des Gesetzes, dass man nämlich schnelle Facharzttermine bekommen soll, da sind eben Kinderärzte auch schon rausgenommen. Und ich finde das Interessante an diesem ganzen Gesetzgebungsverfahren ist eigentlich, also das Gesetz ist jetzt schon ziemlich lange draußen, es wurde schon viel diskutiert, es wird ja auch sehr, sehr viel darüber immer wieder veröffentlicht oder auf Podiumsdiskussionen gesagt und dass es aber eigentlich erst eingebracht wird in die parlamentarische Verhandlung in der letzten Woche des Bundestages im Dezember, also entweder am 13. oder 14. Dezember, das ist so die letzte Möglichkeit, Möglichkeit in diesem Jahr. Das heißt, dann wird das zum ersten Mal gelesen im Bundestag und die Anhörung findet dann erst Ende Januar statt nächstes Jahr. Und somit hat also jeder Verband, also jede es gibt auch alle Möglichkeiten, sagen wir es mal so, auf allen Weihnachts- und Neujahrsempfängen dort noch Dinge hinein oder heraus zu lobbyieren. Und dann ist ja eigentlich auch noch Ende Januar die offizielle Anhörung und daraus entstehen dann ja erst Änderungsanträge. So wird man also gespannt sein, was dann irgendwann rauskommt, wenn das Gesetz wahrscheinlich so Mitte Februar verabschiedet wird und vielleicht zum 1.4. oder vielleicht auch erst zum 1.6. in Kraft tritt.
Was hat denn die Budgetierung noch eine Chance?
Die Entbudgetierung, ja, vielleicht hat sie eine Chance. Das ist halt schon so. Ich meine, Spahn hatte den Ärzten versprochen, dass sie mehr, wenn sie mehr leisten, sozusagen, wenn da mehr Leistung kommt, dann kriegen sie auch mehr Geld. Und das wird aber auch noch eine nachgelagerte spannende Debatte, ob Krankenkassen und Ärzte sich wirklich darauf einigen können, dass man mehr Geld bezahlt. Und ich glaube, da sind die Krankenkassen momentan einfach, weil sie eben ja auch noch ihr eigenes Gesetz mit dem versicherten Entlastungsgesetz haben, noch ein bisschen vorsichtig, sagen wir es mal so.
Ja, ich kann mir auch irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass die Entbudgetierung kommt, weil Spahn ja auch an anderer Stelle schon mal gesagt hat, dass die Entbudgetierung nicht so völlig einfach aufzuheben ist, was ja auch exakt der Knackpunkt ist. Das ist ja nicht so, sagen wir mal, abstreichen das und dann mal gucken, wie die Abrechnungszahlen in die Höhe schießen, so, ne? Sondern das müsste man dann ja theoretisch gut steuern. Was ich noch auf dem Schirm hatte, also das ist auch das Einzige, was ich mitgerichtet habe, das nicht so 100% wollte, dass der Hausärzteverband sich durchgesetzt hatte, zumindest teilweise, die wollten ja auch sich auch mit allem Möglichen da beschwert, aber zumindest mit den offenen Sprechstunden da entsprechend wie die Kinderärzte durchgesetzt
genau.
haben.
Ne? Das wäre eben ein Teilgesetz, das habe ich, glaube ich, nicht ganz ausführlich gesagt, also dass man eben sagt, dass das Gesetz verpflichten sollte, dass viele grundversorgende Fachärzte offene Sprechstunden anbieten, so 5 Stück am 5 Stunden in der Woche, sodass man mal eben schnell was abklären kann. Aber da viele Hausärzte und auch Kinderärzte eigentlich fast kaum noch mit Terminen arbeiten, ist es halt so, dass Hausärzte und Kinderärzte da schon mal raus sind. Genau. Und das ist halt schon eine größere Regelung, aber man wird halt sehen, wie das andere Facharztgruppen umsetzen können. Ja.
Genau, ich kenne, glaube ich, keinen Facharzt, der nicht entweder morgens oder nachmittags so eine offene Sprechstunde hat, in der alle einfach reinkommen und dann halt im Zweifelsfall warten müssen, weil man nicht garantieren kann, wann man drankommt. Aber kommt mir zu einem etwas kryptischen Gesetz, was du gerade eben auch nochmal erwähnt hast, das VIG. Was soll das denn machen und wie sieht da die politische Gemengelage drumherum aus?
Das Versichertenentlastungsgesetz ist quasi das erste Gesetz, was Spahn dann im Endeffekt abgeschlossen hat. Also das wurde vor einer Woche im Parlament in zweiter und dritter Lesung dann beschlossen. Das ist aber eigentlich ein Gesetz, was vor allem die SPD wichtig fand. Also das ist ja das Gesetz, wo drin steht, dass man dass wieder diese Parität in den Versichertenbeträgen, also in den Krankenkassenbeiträgen kommt. Das heißt also, dass die Arbeitgeber und Arbeitnehmer den gleichen Anteil zahlen und der Zusatzbeitrag somit nicht nur bei den Versicherten liegen oder bei den Arbeitnehmern liegen. Und das ist ja ein Thema gewesen, was die SPD vor ja bald einem Jahr zum Knackpunkt gemacht hatte, ob sie jetzt in die Große Koalition gehen, ja oder nein. Und das ist eigentlich ein Gesetz, das vor allem so mit SPD-Handschrift trägt. Und im zweiten Teil des Gesetzes, und das macht die Krankenkassen viel nervöser, ist drin, dass was eben Spahn wollte und wohl in Koalitionsverhandlungen eigentlich abgelehnt wurde, dass die Krankenkassen ihre ganzen Überschüsse, weil es gibt viele Krankenkassen, die haben sehr hohe Überschüsse, abschmelzen müssen und dass es da auch einen klaren, strikten Zeitplan geben soll. Und dort hat man das dann auf Kassenseite geschafft, dass man sagt, wir müssen erst dann abschmelzen, wenn es eine Reform des Morbi-RSA gibt, dann dürfen auch Überschüsse abgeschmelzt werden oder dann tritt das Gesetz eben da in dem Bereich, zweiten Bereich in Kraft. Und somit sind die Krankenkassen jetzt ganz, ganz in hoher Erwartung auf verschiedenen Seiten, dass es eine große Morbi-RSA-Reform im kommenden Jahr gibt und stellen sich da auch schon in die Startlöcher. Und das Interessante fand ich auch noch war bei dieser Bundestagsdebatte, bei der Abschlussdebatte zu diesem Gesetz, da hatte sich die SPD die ganze Zeit noch aufgeregt, über das Gesetz nicht so richtig gefreut, sagen wir es mal so. Und Jens Spahn sagte dann auch in der Debatte, liebe SPD, das ist euer Gesetz und jetzt freut euch doch endlich mal. Und wenn ihr euch jetzt nicht mal anfängt, ordentlich zu freuen über eure Errungenschaften, dann bekommen wir hier gemeinsam ein großes Problem. Und das war eigentlich ganz lustig, weil wie gesagt, Herr Lauterbach hatte zuerst sich nicht so ganz gefreut, zwar gesagt, das ist SPD-Handschrift, aber irgendwie schwang da immer noch ein bisschen was mit, wie als würde es Ihnen doch nicht so ganz passen. Aber im Endeffekt, ja, das ist ein Gesetz, das eigentlich viel Handschrift der SPD trägt, aber eben das erste Gesetz von Jens Spahn.
Du hattest ja auch so ein paar andere Punkte angekündigt, die auch noch kommen, ne? Irgendwie dieses Gesetz zur ich weiß gar nicht, die elektronische Gesundheitsakte, ne, was irgendwie in der Diskussion ist, dann gibt es ja ein Gesetz zur Organspende und gleichzeitig noch eine angestoßene Debatte zur möglichen Widerspruchslösung. Und dann gibt es noch dieses Einzelgesetz irgendwie zu dieser NFC-Technologie, ja. Genau. Also hat das irgendeinen Sinn, das so alles zu verhackstücken, oder hätte man das nicht auch alles irgendwie, wenn man das TSVG eh schon abstimmt, alles da irgendwie hinten dran packen können mit den ganzen anderen Änderungen, die kommen?
Also ich nehme mal an, dass ins TSVG noch ganz viel kommt, was früher vielleicht mal in so ein eHealth-2-Gesetz kommen sollte. Da ist ja schon so ein paar Sachen drin, dass es zum Beispiel diese Patientenakte jetzt wirklich geben soll oder dass die Krankenkassen verpflichtet werden, so eine anzubieten. Das ist ja momentan eher so eine freiwillige Leistung, aber jetzt wird ihnen ja auch gesagt, sie müssen es anbieten. Das ist ja schon im TSVG drin. Das war vielleicht mal, da gab es wahrscheinlich mal eine Überlegung, dass das in so ein eHealth-Gesetz 2 kommt. Aber ein eHealth-Gesetz 2 kommt. Es gibt Leute, die sagen, ja, Ende Dezember liegt es vor. Andere sagen, jetzt müssen wir erst mal gucken, was wir noch regeln wollen. Und deshalb kann es sein, dass es auch erstmal noch gar nicht so schnell kommt, denn ich glaube, dass man im Verlauf der ganzen Arbeit auch an den Patientenakten noch Lücken finden wird, die eigentlich noch gesetzlich geregelt werden müssen, bevor Krankenkassen dann wirklich mit so einer App rausgehen können und eben Ärzte auch mit das auch mitnutzen und Patienten vor allem das nutzen. Also deshalb, ich denke mal, da wird es noch ein bisschen dauern, bis man so ein eHealth-Gesetz 2 am Start hat, weil man wirklich zum Teil laut Ankündigung aus der Politik noch ein bisschen gucken muss, was überhaupt noch geregelt werden muss. Das ist das eine. Und das andere ist dieses NFC, diese NFC-Technologie, was man eben von den EC-Karten auch schon kennt, mit diesem Auflegen. Das ist ein extra Gesetz gewesen. Das ist wohl rein ein Gesetz, weil da die EU-Kommission theoretisch Einspruch erheben kann, weil das so ein europaweites Ausschreibungssache ist, wo es mir jedenfalls erklärt. Und von daher muss es ein extra Gesetz sein. Deshalb kann man das nicht einfach so dranhängen. Das ist einfach nur eine verwaltungstechnischer Ablauf. Deshalb hat man da so ein Mini-Gesetz gemacht.
Apropos EU-Vorgabe und Mini-Gesetz. Jetzt gab es ja noch das angekündigte Vorhaben zur Akademisierung des Hebammenberufes.
Ja.
Das ist ja, soweit ich informiert bin, da auch über diese Richtlinie, wie ist das 2005/36 EC, oder das war die alte, ich weiß nicht, wie die neue heißt, zur Angleichung von Berufsabschlüssen. Darum geht es ja wahrscheinlich.
Ja.
Genau, weißt du, seit wann das irgendwie, also das ist ja wahrscheinlich schon länger irgendwie auf der Agenda, dass das umgesetzt werden muss, wie es dazu aussieht.
Ja, also das hörte sich ja so an, als würde der Jens Spahn da die Welt gerade neu erfinden und sagen, wir haben viel zu wenig Hebammen, also machen wir eine Akademisierung des Berufes. Und aber dabei, ja, es muss bis Januar 2020 muss es EU-weit umgesetzt werden. Das heißt, wir haben im Endeffekt noch ein Jahr, um die Ausbildung der Hebammen und auch insgesamt anderer Gesundheitsberufe in Deutschland anzugleichen. Und in anderen Staaten der EU wird einfach schon dieser Beruf studiert werden. Das kann es in Deutschland inzwischen auch, aber eben, dass es generell solche Berufsabschlüsse gibt, das gibt es einfach noch nicht. Und da bin ich sehr gespannt, wie man das jetzt innerhalb von einem Jahr hinkriegen möchte, dass die ganzen Hebammenschulen umgebaut werden, dass es da mehr Studiengänge gibt. Da muss man natürlich auch wieder mit den Landesministern sprechen, dass es an den Unis mehr Kapazitäten gibt für solche Studiengänge. Also wie gesagt, da bin ich ganz gespannt, wie sie das in dieser kurzen Zeit umsetzen. Weil eigentlich ist es ja nicht so, dass die EU so eine ganz kurze Umsetzzeit angegeben hat. Man hat es einfach nur lange nicht angegangen. Oder es ist lange nicht angegangen.
Ja.
Das stand auch im Koalitionsvertrag drin. Das heißt, man hätte schon das ganze Jahr jetzt dran arbeiten können, aber hat man eben nicht gemacht. Also ich bin gespannt, wie das in so kurzer Zeit funktionieren kann.
Ja, ich finde es auch lustig, dass Spahn da plötzlich das Lob kriegt, wo ich dachte, ja, das muss man jetzt nicht loben, das ist einfach Pflichtkatalog so.
Ja, genau, das ist Pflichtkatalog, das ist kein schöner Gedanke, den man sich ausgedacht hat oder so, das ist ein Pflichtkatalog, ja. Organspende hatten wir vorhin noch ganz, um da kurz noch zu sagen, da haben wir ja zwei Ebenen von der Debatte. Einmal diese ethische Debatte, da hat sich auch jetzt gerade heute die Fraktion der Politiker gemeldet, die sagen, sie sind eben gegen eine Widerspruchslösung. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall, wird es zwei Anträge dort geben, über die irgendwann eine große ethische Debatte im Parlament stattfinden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr noch passiert. Ich glaube eher nächstes Jahr, im Januar, Februar. Und dann gibt es eben auch noch diese organisatorische Frage bei der Organspende, dass man eben dieses Gesetz, wie man künftig besser Organspende in Krankenhäusern organisieren kann. Aber ich glaube, da hattet ihr auch schon mal einen längeren Podcast zu, wie das künftig funktionieren kann. Genau.
Genau, ja, perfekt. Das war der Tour-de-Fortschritt durch die Gesundheitspolitik im Herbst.
Wir dürfen nie vergessen, es könnte was passieren noch.
Genau, wenn das so passt, würden wir es hier beenden, weil ich muss leider zurück auf Station. Du hast auch noch was vor.
Ich danke euch beiden.
Hören wir ganz, ganz kurz nach der Hessenwahl. Bis bald und danke dir
ganz herzlich. Ja, bis bald. Okay, gut. Bis dann, tschüss.
Und jetzt wieder die orientierende Stimme. Wir hatten dann gestern, also am Montag, der auf die Wahl in Hessen folgte, ein ganz kurzes Gespräch mit der Rebecca Wehrheide vereinbart, nur um ein kurzes Feedback zu dem Wahlergebnis und was für Auswirkungen das denn vielleicht auf die gesundheitspolitische Landschaft nehmen könnte, zu führen. Und auch die ein, zwei Minuten möchten wir euch nicht vorenthalten, insofern gleich ab zum dritten Gespräch. Ja, hi. Passt gerade?
Ja, jetzt passt.
Bist du denn klarer als ich? Wahlen für Sozialdemokraten sind ja dann eher mit bösen Nächten danach verbunden und Selbstreflexion und Selbstzweifel. Aber du wirst es ja anders reflektiert haben. Was ziehst du denn aus Hessen raus?
Was ziehe ich da draus? Ja, es ist ja die letzte Wahl in diesem Jahr, 2018. Und ich denke, also ich finde am spannendsten eigentlich eine der Zahlen, dass es die CDU zum Beispiel 100.000 Wähler Richtung AfD, aber auch 100.000 Wähler Richtung Grüne verloren hat. Und noch erschreckender finde ich alle Aufstellungen, die Altersdurchschnitte der Wähler zeigen. Oh. Das sollte sich jede Partei sich mal ganz genau anschauen, wenn man in einer jungen Generation der jungen Leute nur noch 10 bis 20% Zustimmung hat und bei Älteren über 60, bei über 50% liegt, da muss man, glaube ich, wirklich gucken, ob man da noch die richtigen Antworten findet oder ob man einfach die richtigen Themen findet sozusagen. Und das ist, glaube ich, finde ich, so eine spannende Sache. Also wenn man im Nachgang jetzt die Zahlen dann auch wirklich betrachtet, für was die einzelne Wählergruppen gestimmt haben. Mhm. Und ja, insgesamt, ich glaube schon, dass die Schwarz-Grün auch in der Form weitermachen werden in Hessen, denn warum sollte man sich jetzt die FDP noch hineinholen? Aber ansonsten, ja, es ist halt schon krass, wenn die beiden großen Parteien 20% Wählerzustimmung verlieren. Das ist schon sehr bedenklich.
Also für die Gesundheitspolitik hat es ja auch jetzt erstmal keine Auswirkung, weil es im Prinzip ja weiterläuft wie gehabt, oder?
Vielleicht schon. Es gibt eine interessante Zahl. Der hessische Gesundheitsminister Grüttner, der hat seit 1995, muss man sich vorstellen, seit 1995 das Direktmandat der Stadt Offenbach errungen und ist nicht so lange Gesundheitsminister, aber im Endeffekt da jetzt immer fest im Sattel gewesen. Und er hat jetzt bei dieser Wahl jetzt das Direktmandat verloren, und zwar an den Tarek Al-Wazir von den Grünen. Okay. Und er hat dort zuerst mal das Direktmandat gewonnen. Und wenn der Herr Grüttner dann jetzt nicht mehr Minister in der Regierung werden sollte, ist er komplett raus aus der Politik und beziehungsweise jetzt erstmal aus dieser gewählten Politik. Man kann sich ja trotzdem immer noch auf Parteiebene engagieren, aber damit wird sich auch in der Gesundheitspolitik doch einiges ändern, denn Herr Grüttner war der dienstälteste Landesgesundheitsminister und auch einer derjenigen, der schon damals unter Bundesgesundheitsminister Rösler für die Länder ziemlich viel rausgeholt hat, was die damaligen Gesetze anging. Und eigentlich ist er jetzt auch der Kopf der Arbeitsgruppe Bund-Länder-Arbeitsgruppe sektorenübergreifende Versorgung, und also das Hamburg und Hessen sind die beiden, und ich glaube, das wird da auch auf der Ebene dann sind wir so, vielleicht nicht erst sichtbar für alle, aber im Endeffekt inhaltlich wird das schon ein großer Einschnitt sein, ja.
Aber er muss ja kein Abgeordneter sein, um Minister zu werden, oder?
Je nachdem, wie die Regierung aussieht. Ich wollte damit nur sagen, dass im Endeffekt damit eventuell hier eine große Lücke entsteht, und das kann da eben passieren. Also das ist vielleicht, wenn man jetzt aus gesundheitspolitischer Sicht drauf guckt, ein interessantes Ergebnis.
Ja, super, Rebecca. Herzlichen Dank für die spontane Einschätzung einen Tag nach der Hessenwahl. Wird bestimmt nochmal ganz spannend, was sich da die nächsten Tage noch entwickelt.
Okay, danke.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
So, nach diesen zeitlichen Verwirrungen der drei Gespräche mit der Rebecca Wehrheide, dann eine weitere zeitliche Verwirrung. Wir machen einen Sprung in die Geschichte der Medizin mit unserem Fachmann Christian Weimeyer. Ab zu den Heldinnen der Gesundheit. Wir begrüßen erneut unseren Fachmann für die graue und heute ja, wie ich finde, in besonderem Maße grausame Vergangenheit der Medizin. Hallo, Herr Dr. Weimeyer.
Hallo, Herr Schunke.
Heute sprechen wir ja über einen Zeitgenossen. Wir machen also keinen großen Zeitsprung im Vergleich zu Paracelsus. Es geht diesmal um Ambroise Paré und dessen Impulse ja vor allem für Chirurgie und Wundversorgung. Das Kapitel über diesen oder unseren heutigen Helden wird ja in dem Buch mit Ohne Öl im Schlachtgetümmel eingeführt. Es ist zwar schaurig, deswegen Vorbereitung für die Hörer da draußen, aber ich glaube, die meisten sind irgendwie auch abgehärtet inzwischen. Es ist, weil es eine sehr gute Einführung in die Zeit ist, vielleicht wollen Sie dieses kritische Erlebnis für Paré und ja auch die Chirurgie, wenn man so will, kurz schildern?
Ja, gerne. Paré war als ganz junger Armeearzt im Einsatz. Draußen tobte die Schlacht. Also wir müssen uns vorstellen, vor 500 Jahren spielte das Ganze vor Turin. Da trafen zwei Truppen aufeinander und er war etwas, ein paar hundert Meter hinter der Schlachtenlinie und hat dort die verwundeten Soldaten versorgt, die in sein Zelt getragen wurden. Und er hat sie nach dem damaligen Stand des Wissens versorgt. Es gab da vor kurzem ein Buch vom Leibarzt des Papstes und der hat gesagt, also man muss Wunden, Schusswunden unbedingt ausbrennen und zwar mit kochendem Öl, weil sonst die Kugeln, die in den Körper eingedrungen sind, den Körper vergiften würden. Und dieses Gift muss durch Hitze unschädlich gemacht werden. Ja, und Paré hat sich natürlich daran gehalten, wie käme er dazu, Autoritäten in Frage zu stellen, und hat dann nach dem irgendwann gemerkt, oh Gott, mein Öl geht zur Neige. Also mein kochendes Holunderöl, Lappen hat er damit getränkt und das auf die Wunden gepresst, der Soldaten. Und er wusste sich nicht anders zu helfen, ein Glüheisen vom Schmied zu holen. Dafür war es dann schon zu spät. Deswegen dachte er, okay, also er kann für die Soldaten nichts mehr tun. Er kann ihnen höchstens noch einen kühlenden Verband um die Wunden machen. Und er muss sie dann ihrem Schicksal überlassen. Und die werden in der Nacht sicher sterben. Denn auch den anderen, die er sachgerecht behandelt hatte, denen ging es normalerweise am nächsten Tag auch ziemlich schlecht. Also wie schlecht muss es ihnen erst gehen, wenn er sie nicht sachgerecht behandelt? Naja, und dann schlief er eine Nacht drüber, ganz fürchterlich, kam am nächsten Morgen ins Zelt und siehe da, die, die er normal verbunden hat, schliefen friedlich und die anderen, die er sachgerecht behandelt hatte, die wandten sich in Fieberkrämpfen. Ja, und er ging der Sache auf den Grund. Das ist das Besondere an ihm. Oder das ist eigentlich das Besondere überhaupt an diesen Pionieren, die ich in dem Buch beschreibe, dass sie durchaus Beobachtungen gemacht haben, die bestimmt schon viele vor ihnen auch gemacht haben. Aber sie hatten einen so wachen Verstand, dass sie da eingehakt haben und gesagt haben, das kann doch kein Zufall sein. Und sind dem nachgegangen. Und er ist dem nachgegangen und hat eben rausgefunden, oh Gott, also wir tun diesen armen Soldaten ja wirklich nichts Gutes, wenn wir ihre Wunden auch noch ausbrennen.
Ich finde das insofern ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, ich habe es noch nicht erwähnt. Leider müsste ich auch mal rausgucken, von wem ich das Zitat habe. Aber eines der wichtigen Sprüche der Wissenschaft ist nicht Heureka, sondern, das ist ja seltsam. Also dieser Geist zu haben, festzustellen, dass das dem widerspricht, was die gängige Meinung ist und dem nachzuforschen, was da zugrunde liegt. Ich fand das auch ganz spannend. Sie schreiben ja auch, dass, also ich meine, dass es ausgebrannt werden muss, ist ja quasi nur eine falsche Interpretation, aber die Interpretation ging ja soweit in der Zeit ja auch durchaus noch, dass man das Schwert, was die Wunde verursacht hat, verbannt. Also ich fand es lohnt sich da in das Buch nochmal reinzuhören oder reinzulesen. Die magischen Vorstellungen über die Wundversorgung sind schon, naja, wenn man den Abstand hat, dann lustig. Wenn man sich vorstellt, in der Zeit zu leben, ist es
natürlich. Vor allem als Soldat auf dem Lazarettbett zu liegen und da ist es nicht mehr so witzig. Übrigens, das mit dem Schwert, das ist ein schönes Beispiel. Also das kommt uns heute ja wirklich lächerlich vor, dass man das Schwert verbindet, jeden Tag den Verband wechselnd, dann irgendwann das Schwert an einem kühlen Ort begräbt. Aber in der Logik der damaligen Zeit ging es dem Patienten damit ja besser, als wenn man die Wunden ausgebrannt hat.
Ach so, ja, also natürlich. Ach so, richtig, natürlich.
Mussten die diese Theorie vertreten haben, dass man das Schwert verbinden muss, weil das Schwert mit der Wunde in einem magischen Verhältnis steht.
Konnten sogar die Evidenz.
Die sahen sich absolut bestätigt, dass es dem Patienten dann besser ging. Also muss da was dran sein, das Schwert zu verbinden.
Das ist ja super, also, habe ich noch gar nicht dran
gedacht. Schönes Beispiel für die Gefahren, wenn man nur Beobachtungen macht und den Sachen nicht wirklich auf den Grund geht und auch die Wirkmechanismen gar nicht zu verstehen versucht.
Oh Mann, wunderbar. Zeitgenosse von Paracelsus war er ja tatsächlich. Kann man die beiden eigentlich irgendwie vergleichen oder sind die wirklich auf einer ganz anderen Ebene aktiv gewesen?
Ja, beide waren für die Wundversorgung wichtig. Beide haben Bücher über Chirurgie geschrieben, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Also man könnte sagen, Paracelsus war der Theoretiker und Paré der Praktiker. Beide haben aber schon gesagt, man soll Wunden möglichst schonend behandeln. Allerdings, ein großer Unterschied, Paracelsus hat auf den Mumienbalsam geschworen. Das ist eine Salbe aus Muttermilch und Leichenteilen. Paré fand das zum Glück nicht so hilfreich. Ja, aber ansonsten hat Paré was die praktische Chirurgie angeht, offenbar sehr, sehr große Fortschritte für die damalige Zeit gebracht. Das ging so weit, dass er auf der Höhe seines Ruhms, und den hat er zum Glück zur Lebzeit noch erlebt, ist auch nicht immer so, wurden die besten Chirurgen anderer Länder als die Parés ihres Landes bezeichnet. Okay. Also das sagt eigentlich sehr viel und sagt, ist umso bemerkenswerter, als Paré aus ganz einfachen Verhältnissen kam.
Ja, und das ist auch eine spannende weitere Geschichte, wie er dann das überhaupt schaffen konnte, von einem einfachen Barbier sich so weit zu entwickeln, dass er im Prinzip dieses Land zur führenden Nation im Bereich der Chirurgie machte. Vielleicht mal einfach angefangen, was für einen Einfluss hat er denn auf die Versorgungsentwicklung bis zu unserer heutigen Zeit genommen?
Ja, vor allem die Wundversorgung. Das war sein ganz großer, seine ganz große Erkenntnis, die auch heute noch Auswirkungen hat. Also sein Credo, man soll Wunden in Ruhe lassen, man soll Verbände lange drauf lassen, man soll sie sauber halten. Das waren alles Dinge, die eigentlich uneingeschränkt heute noch gelten. Mhm. Also er war sogar weiter als manche Mütter heutzutage, die das Pflaster nach einem Tag abreißen, weil sie sagen, und Väter, Entschuldigung, natürlich, die das Pflaster abmachen, weil sie sagen, da muss Luft dran. Ja. Das stimmt einfach nicht. Also die Wunde soll feucht bleiben und sauber bleiben, dann heilt sie am besten.
Ich musste aber auch, weil es sind solche Sachen, die man einfach nicht reflektiert, ne? Also ich musste auch tatsächlich die ersten 5 Lebensjahre meiner Tochter, hat es gebraucht, bis ich dann von irgendjemandem den Hinweis bekommen hatte, dass es keine so dolle Idee ist. Also zumindest am Anfang, ne? Im ersten Wundheilungsstadium.
Ja, genau. Ja, generell, so Aktivismus in der Medizin ist oft nicht produktiv, kontraproduktiv.
Gab es da noch andere Beispiele, an denen das plastisch wird, wie er neue Sachen ausprobierte?
Oh ja, beim Amputieren zum Beispiel band er die Adern ab, statt sie auszubrennen. Also das führte dann natürlich zu einer wesentlich schonenderen Wundversorgung. Dann hat er einige Prothesen entwickelt, auch so ganz simple Dinge im Grunde, wie zum Beispiel einen künstlichen Bart, um irgendwelche Narben oder Gesichtsverstümmelungen, die ja bei Soldaten durchaus üblich waren und ja, teilweise auch sind, bis hin zu einem künstlichen Penis, damit die Soldaten weiter im Stehen pinkeln konnten. Also das sind alles Dinge, die Früchte seines Erfindergeists waren.
Sie sagt ja auch viel über diese Typen aus, die sozusagen in unglaublich vielen Feldern dann aktiv werden, wenn sie mal einen wachen Geist haben.
Und bei ihm zum Glück war dieser wache Geist eben nicht wie bei Paracelsus mit so einem ganz unguten Charakter, also einem querulanten Charakter gepaart, sondern Paré war jemand, der jetzt nicht den Umsturz wollte, nicht die Revolution in der Medizin, sondern er wollte die Dinge verbessern. Also eigentlich ein wesentlich wissenschaftlicherer Ansatz und ein wesentlich besserer Ansatz, was den Erkenntnisfortschritt angeht. Und er machte sich damit auch wesentlich weniger angreifbar. Er war angreifbar, aber das hatte andere Gründe.
Vielleicht nehmen wir uns ja dann doch noch kurz die Minute. An ihm kann man ja auch ein paar Konfliktlinien sehen, die man ja auch heute noch durchaus zwischen verschiedenen Arztgruppen und Chirurgie etc. Dann festmachen kann. Vielleicht wollen Sie es kurz beschreiben. Ihr Hauptproblem ist ja, er war ja nur Barbier. Und vielleicht, was heißt das überhaupt?
Ja, genau. Will ich ganz kurz machen. Ein spannendes, großes Thema, wie sich das alles entwickelt hat. Heute gehen ja alle Ärzte durch dieselbe Schule, was zumindest die Grundlagen angeht. Aber damals waren es komplett getrennte Berufsgruppen. Es gab die akademischen Ärzte, die den Patienten nach Möglichkeit überhaupt nicht berührt haben. Also die haben mehr oder weniger so eine Ferndiagnose gestellt, den Patienten angeguckt, irgendwelche
solche Ärzte
schlauen,
kenne ich aber auch. Ne? Auch heute.
Schlauen ihr Wissen aus der Antike irgendwie rausgekramt und dann irgendwelche Diagnosen gestellt und Arzneimittel verordnet und alles andere war dann Sache der Apotheker, der Barbiere. Mhm. Und Barbiere war eben die zweite Gruppe, die Patienten versorgt haben und die haben dann wirklich Hand an den Patienten gelegt, was auch über das Medizinische hinausging. Also die Barbiere waren eben auch für den Perückenhandel, für die Bartpflege zuständig, aber eben auch für kleinere Operationen. Und in Frankreich gab es schon im 13. Jahrhundert eine dritte Gruppe, die Chirurgen. Damals haben kluge Leute offenbar erkannt, dass das Rumschneiden am Patienten doch eine solide Ausbildung haben sollte. Und diese Gruppe hat sich dann auch akademisch gegeben, hat lange Roben getragen, hat auch Lateinisch gesprochen. Und diese drei Gruppen, Die haben zwar einerseits sich schon die Versorgung am Patienten geteilt, haben sich aber gegenseitig auch immer bekriegt und bekämpft, weil sie Pfründe der anderen für sich haben wollten. Und da gab es dann immer wieder Scharmützel und die Einflüsse der Gruppen wurden schwächer und wieder stärker. Und naja, und Paré war der Sohn eines Schusters. Er hatte praktisch gar keine oder kaum eine schulische Ausbildung, ging dann zu einem Barbier in die Lehre, ist später dann in von dieser Chirurgenschule aufgenommen worden und wurde dann irgendwann auf die Stufe von Ärzten gestellt, indem er zum Leibchirurgen des Königs ernannt wurde. Also vom einfachen Barbier bis in diese Höhen zeigt einerseits, was Paré wirklich für ein toller, innovativer Typ war, der auch wirklich sich mit seinem Können durchgesetzt hat. Und das gegen diese Widerstände. Und er musste jetzt halt lebens auch dagegen kämpfen, gegen diese Widerstände, weil ihm immer wieder vorgeworfen wurde, ja, du mit deinem Barbierhintergrund, du kannst ja nicht mehr richtig Latein. Und
ja, in gewisser Weise ist er kein so tragischer Held wie vielleicht Paracelsus, insofern er ja die Früchte seiner Arbeit, seines Engagements, seiner Innovation ja auch noch erleben durfte.
Ja, genau, könnte man so sagen. Also Paré war da absolut anerkannt und hatte auch dem Stand der Barbiere damit zu extrem viel höherem Ansehen verholfen.
Wollen Sie kurz sagen, wie es da weiterging, gerade in Frankreich, was den Stände oder den Berufskonflikt betrifft? Ich fand da so ein paar Zitate, dürfen Sie gerne bringen.
Ach so, ja, es gab da also diese Auseinandersetzungen, das hatten wir ja auch bei Paracelsus schon, wurden teilweise wirklich heftigst geführt. Also da ist selbst das englische Unterhaus noch ein Kindergarten dagegen. Also er zum Beispiel hat eines seiner wichtigsten Werke, und das war wiederum eine positive Seite dieser heftigen Auseinandersetzung, eines seiner wichtigsten Werke war eine Erwiderung auf Angriffe eines Arztes. Und in dieser Erwiderung hat er diesen Arzt als fetten Bretonen mit prallen Hinterbacken beschrieben. Und ja, er musste sich seiner Sache damals schon so sehr sicher sein, um den berühmtesten Arzt seiner Zeit dermaßen anzugehen. Und er wiederum, oder beziehungsweise die Barbiere und Chirurgen wiederum, wurden von den Ärzten als Rasiermesser schwingende Spitzbuben, denen man Unterwürfigkeit beibringen sollte, verspottet. Und naja, so gingen die Wogen hin und her. Und gemessen daran geht es heute richtig friedlich so.
Ja, sollen wir denn das nicht auch ein bisschen vermissen, offene Worte, weniger Political Correctness? Wäre das denn nicht? Ich kann es ja mal versuchen, ob ich das so einen Satz mal bringen kann und die Reaktion dann einfange.
Genau. Aber das ist nicht meine Expertise, da müssen Sie okay. Soziologen sprechen.
Herr Weimar, herzlichen Dank erstmal für den weiteren Held, den Sie uns vorgestellt haben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
So, und damit bringen wir die Episode 35 dann auch langsam zu Ende. Wir werden ja auf jeden Fall einen spannenden politischen Herbst erleben. Mal schauen, wie viel Gesundheitspolitik dabei sein wird. Und dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Arbeitstag und uns allen einen guten Rutsch in den November hinein. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht gesund.
Tschüss.